Hallo, herzlich willkommen im Kino 5 bei der FSCK 25. Gut, das ist jetzt. Ja. Wir sind der Falk und der Marco. Wir haben heute den leiterfreien Firmware-Freiheit-Talk. Vielleicht ganz kurz zu uns. Mein Name ist Falk. Ich bin seit einer Weile im Chaos. Tatsächlich ist das Projekt gestartet, bevor es den Chaos-Treff Backnang gab. Da gibt es noch eine Kleinigkeit, aber die würde ich dann vielleicht eher off-Kamera erzählen. Und das ist ein langlaufendes Projekt und wir würden heute ganz gern einen lustigen Zeitablauf zu dem Thema vortragen.
Genau, nochmal kurz zu mir. Ich bin der Marco. Ich bin auch beim Chaos-Treff Backnang seit ein paar Jahren jetzt und auch bei SelfNet aktiv, in welchem Kontext ich auch schon ein bisschen was mit OpenWRT gemacht habe, wo was hier dann ganz gut dazu gepasst hat.
Okay, dann starten wir mal. Um was geht's in dem Talk? Ihr könnt gerne mal schauen, wer sieht den Access Point? Gut, wir haben es ein bisschen einfacher gemacht. Also da irgendwo in 12 Metern Höhe ist ein Access Point. Und den würden wir ganz gern leiterfrei Firmware updaten. Das war die Motivation. Aber wo kommen wir eigentlich her? In der Firma, in der ich arbeite, gab es ungefähr 50 Access Points mit einem professionellen WLAN, so wie man das macht. Controller geclustert, alles schön und gut, das ist ein hübsches Webinterface, die Konfiguration kann man da machen, der kann auch automatisch Firmware und WLANs applyen und auch Updates von den Access Points machen, also eigentlich alles gut, sollte man denken, aber es gab ein Vendor-Login, also zum Beispiel hängen die Lizenzen an einer Controller-Mac-Adresse dran, also es gibt ja zwei Controller, die im Cluster im Fehlerfall auch einspringen. Mit dem Nachteil, dass die Lizenzen an einer MAC-Adresse hängen. Wenn jetzt die vielen Lizenzen leider an dem Gerät hingen, was kaputt ging, wie in unserem Fall, dann hat man 30 Tage Zeit, quasi Münzen nachzuwerfen, weil ein Austauschgerät gibt es nur, wenn man in der Wartung drin ist. Und die Hilfe bei der Migration der Lizenzen von einem kaputten Controller zum anderen Controller gibt es auch nur, wenn man im Wartungsvertrag drin ist. Wir hatten gerade ein halbes Jahr lang keinen Wartungsvertrag mehr, weil wir gesagt haben, wir brauchen das nicht. Andere Leute würden von geplanter Obsoleszenz sprechen. Genau, also sind wir halt nochmal in den Wartungsvertrag eingestiegen, haben auch einen neuen Access Point gekriegt. Die haben uns auch geholfen, die Lizenzen zu migrieren, aber das Alarmzeichen ging an. Und tatsächlich gab es aber noch mehr Einschläge. Unter anderem sind Access Points abgekündigt worden, die bei uns großflächig im Einsatz waren. Also wir haben zwei verschiedene Typen gehabt. Von dem einen ungefähr 40, von dem anderen ungefähr 7, glaube ich. Erst wurden die häufig eingesetzten abgekündigt, später auch die anderen. Und wir konnten uns entscheiden, entweder wir updaten Security-Lücken in der Controller-Software oder wir benutzen unsere Access Points weiterhin, weil mit den Updates waren die anderen nicht mehr unterstützten Access Points leider abgemeldet und raus. Kurzum, wir waren in dem Vendor-Login, keine Access Points. Wir haben dann gebraucht, noch alte Access Points kaufen können, also so die Reste zusammengekauft, aber es war klar, das ist nicht zukunftsfähig. Und was uns unser Hersteller damit sagen wollte, kauft doch alles neu. Haben wir verstanden, aber sicher nur noch einmal und nicht von euch. Und da war eine Idee geboren, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Wie sieht's denn aus? Können wir unsere Access Points vielleicht irgendwie befreien? Ja, aber wie würden wir sie denn managen? Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und dann gab es ein Treffen, noch bevor es den Chaos-Treff Backnang gab, gab es schon die Zusammensammlung hier im Wohnzimmer. Übrigens, nette Kneipe, wo man mal hingehen kann. Und da gab es ein Treffen, schon im Jahr 21, also schon eine Weile her. Und ja, wir waren relativ schnell zu begeistern, die anderen Teilnehmer. Und wir haben rumgebastelt und direkt schnell einen seriellen Header gefunden und im Internet Anleitung gefunden. Da gab es auch schon Informationen darauf, dass es einen Root-Exploit gibt. Manche würden sagen Hidden Feature oder auch Backdoor. wir konnten ja nicht Security updaten, wie ihr ja gehört habt, ne? Fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und wir hatten halt auch schon tatsächlich, also gesammelte Intelligenz, alle, die da waren, haben mitgeholfen und haben auch schon die ersten Flash-Dumps gelesen und Hardware-Infos gesammelt. Das war toll. Dann ist nichts passiert. Grüße gehen raus an Jo, der in Nix unterwegs ist. Also es ist nicht so, dass wir Nix gemacht hätten, aber der Jo hat mit Nix uns eine Bildumgebung gebaut. Ziemlich professionell, komplett autodeployed mit, man baut ein neues Ding und es wird automatisch geflasht und deswegen gab es auch USB seriell und für das PoE-Toggle hin hat man dann so ein HP ProCurve, der bei uns in der Firma mal rausgeflogen ist. Und so, dass wir eine Testumgebung hatten, wo wir relativ schnell prototypenmäßig weitermachen konnten. Allerdings sind wir an einigen Kleinigkeiten gescheitert. Da sieht man mal so einen Zwischenstand, den wir dann irgendwie Anfang des nächsten Jahres erreicht hatten. Es gab auch Upstream schon Images, zumindest für den einen Access Point. Der hat auch schon gebootet, also fast fertig. Es fehlten aber nur so Kleinigkeiten wie die Switch-Konfiguration. Es gingen auch keine VLANs. Von dem anderen Access Point-Typ gab es zwar auch ein Image, was wir gebaut haben, das konnten wir auch flashen, aber der bootete nicht, weil da irgendwelche Checksum-Errors waren. Zu den Checksum-Errors kommen wir vielleicht auch später nochmal. Und dann ging die Zeit ins Land. Und dann haben wir aber angefangen, schon mal Access Points zu tauschen, weil der Zustand, wie wir hatten, mit Zwischenzeit ist der andere Controller auch noch kaputt gegangen. Wir hatten also wieder nur einen Controller. Der war aber nicht so schlimm. Der hatte ja nur 5 Lizenzen. Die vielen Lizenzen waren ja auf dem, den wir gerade vor kurzem getauscht hatten. Und dann haben wir angefangen, halt schon mal Access Points zu tauschen. Haben uns Antennen gekauft, die OpenWRT-fähig waren, weil wir wollten zu OpenWRT wechseln. Und da sieht man so eine Schütte mit den Access Points. Hier liegt auch einer. Nachher könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Den kann man aufmachen. Und dann war ja noch so ein anderes Problem. Nachdem es lange lag und wir schon ein paar Access Points gewechselt hatten, sind wir zum Schluss gekommen, ohne Klettern ist alles besser, weil wir hatten Access Points in unserem Hochregallager und die sind auf ungefähr 12 Metern Höhe. Mit dem Nachteil, dass da so Verschieberegale sind, die man also möglichst die Leiter nicht aufstellt, während sich das Regal verschiebt. Und wenn in der Halle keiner arbeitet, ist zwar gut, aber irgendeiner muss diese Regale verschieben, also muss doch noch einer da sein. Und der Scherensteiger in 12 Meter Höhe ist jetzt auch nicht so dieses Standardmodell, was man üblicherweise da hat. Kurzum, das ist kompliziert. Das macht Mühe, das kostet Zeit, das kostet Geld. Wie wäre denn, wenn man die Dinger nur über LAN befreien könnte? Was fehlt denn dafür eigentlich noch? Weil wir haben ja gesehen, Upstream gab schon Images, wir hatten irgendwie auch schon Teile geflasht. Und da würde ich jetzt mal weitergeben.
Genau, also ich habe das ganze Projekt dann irgendwann mal Remote Flash getauft. Dafür braucht man jetzt natürlich ein paar Schritte, um das Ganze machen zu können. Was jetzt ja eigentlich das Problem ist, wir haben jetzt eine Firmware, die vom Hersteller kommt und wir wollen jetzt eine andere Firmware drüber installieren, die aber nicht mehr vom Hersteller kommt. Und da nehmen jetzt natürlich Hersteller gewisse Vorkehrungen vor, um das sowas zu verhindern. Weil kann ja auch sein, dass man mal das Falsche runterlädt und so weiter. Das heißt, man muss ein bisschen, sich da ein bisschen so drum rummogeln. Aber so ganz grob der Plan wäre, zuerst mal eine Root Shell zu bekommen. Das geht mit einem versteckten Command, der ja auch schon seit langem öffentlich ist, wie Falk schon erzählt hat. Dann muss irgendwie dann das OpenWRT-Image da rüberkommen. Dann muss das Image auch irgendwie in Flash geschrieben werden und zwar möglichst so, dass das laufende System ja nicht kaputt geht oder wieder einen Teil von dem Image überschreibt, wie auch immer. Und genau, dann muss man noch den Boot-CMD im U-Boot-Environment setzen, damit dann auch das neue Image gestartet wird und es nicht versucht, weil Hersteller implementieren da oftmals irgendwas, eigene Logik, um ihr System zu finden. Manchmal haben auch ein A- und ein B-System, um dann noch ein Backup-System zu haben. Genau, mit dem Boot-CMD kann man das Ganze dann überschreiben. Und dann am Ende noch alles in Python automatisieren, weil wie man sieht, sind jetzt ja doch ein paar Schritte und die will man jetzt natürlich nicht bei jedem Access Point von Hand machen. Genau, der erste Schritt, Root Shell per Hidden Command über SSH, ist eigentlich recht easy. Der ist ja auch schon seit langem bekannt. Und zwar gibt es da einen Hidden Command namens Rucus, den einfach eingeben. Dann muss man hier so einen schönen Command copy-pasten mit diesen Quotes, warum auch immer. Genau, kann man auch einen beliebigen anderen Command pasten, der dann ausgeführt wird. Dann wird man noch, dann passiert erstmal gar nichts. Dann muss man einen zweiten Hidden Command eingeben, das Ausrufezeichen V54 Ausrufezeichen. dann wird man nach was gefragt, wo man nichts eingeben darf. Das ist eine, ja, wäre vielleicht mal eine Idee, da nochmal zu gucken, was man da sonst noch eingeben könnte, fällt mir gerade so ein. Aber wenn man nichts eingibt, dann kommt man auf jeden Fall direkt in eine Root-Shell und kann dann sich austoben. Genau, dann ist die Frage, wie kommt das OpenWrt-Image jetzt eigentlich auf den Access Point? Und zwar natürlich im Hinterkopf immer behalten, ich will das Ganze nachher mit einem Python-Skript automatisieren, also irgendwie einigermaßen schön. Genau, simpel wäre jetzt ein HTTP-Server sich zu machen auf dem Laptop und dann per einen Curl-Command einfach auszuführen, der das Image runterlädt. Das wäre aber natürlich ziemlich langweilig und ja, muss ich dann in einem separaten Thread im Python-Skript einen Server starten und dann den Command senden, ist irgendwie ein bisschen unschön. Genau, SFTP geht leider auch nicht, also sowas Direkteres würde man sich ja irgendwie wünschen, dass man einfach sagen kann, hier das Ganze praktisch hinpushen. Und genau, ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, wäre es nicht cool, wenn ich in die Shell einfach einen Command eingebe und dann einfach praktisch, wie wenn ich in mein Terminal reinpaste, was ich da reinschreiben will, einfach da reinschreiben. Warum gibt's sowas nicht? Gibt's sowas nicht vielleicht? Und dann bin ich eben durch Recherche drauf gekommen, das Tool gibt's tatsächlich. Das ist dieses Legacy SCP. Das macht nämlich genau das. Es schreibt genau aus STD in die Bytes, die es bekommt, in der Datei rein. Genau, wie funktioniert das Ganze? Das kennt man heute nicht mehr, weil SCP heutzutage per Default SFTP verwendet, auch wenn man eigentlich SCP schreibt. Für den Client kennt man vielleicht, wenn man OpenWrt geflasht hat, auch des Öfteren, weil da, meine ich, der SFTP-Server oft rausgelassen wird aus Speichergründen. SCP-O sagt praktisch dem Client, mach mal so ein Legacy-SCP. Genau, und hier, ja, wie der Command aussieht. Und was das Ganze macht, ist, es führt praktisch auf der Remote-Seite einen Command aus SCP-T. Und der bleibt praktisch offen, bis praktisch der Stream zugeht. Und genau, der empfängt praktisch dann Bytes und schreibt die dann in Dateien. Woher weiß der jetzt, in welche Datei? Das geht über solche Kontrollsequenzen, wie man hier sieht. Zum Beispiel, genau, dieses C0644 ist praktisch eine Datei mit den und den Berechtigungen. Dann das nächste ist die Anzahl an Bytes, die erwartet werden und die reingeschrieben werden. Und dann der Dateiname. Dann Backslash N für, eine Neuzeile. Da geht es dann eben los. Und dann jetzt haben wir hier die beiden Zielbytes praktisch, das ist ein großes X und eine Newline. Genau, wenn man das Ganze jetzt piped in diesen Command, der praktisch remote ausgeführt wird, scp-t. Sagt praktisch relativ zu diesem Directory, dann wird diese Datei angelegt und diese Bytes in die Datei geschrieben. Man kann das scp-t. Auch so ausführen, was ich persönlich ja bis dahin noch nicht wusste, was ich dann gelernt habe, ist, wenn praktisch ein Command wartet und man pastet dann was ins Terminal oder man schreibt es, dann ist es der Standard-Input. Wusste ich davor nicht, weiß nicht. Fand ich da ein cooles Learning. Genau. Jetzt wird für diese Root-Shell aber leider Interaktion benötigt und ein TTY geht scheinbar nicht, weiß auch nicht genau, warum es ja anders nicht gegangen ist, vielleicht wegen diesem Input, wie auch immer. Genau, das heißt also, es werden eventuell auch, wenn man rohe Bytes an dieses SCP schickt, wird das jetzt in dieser interaktiven Shell interpretiert. Zum Beispiel dann ein 0x03-Byte ist praktisch wie ein Ctrl-C und beendet dann den Prozess. Heißt also, so einfach geht's leider nicht. Und man kriegt ja auch kein Root SSH ohne diese Interaktion, die man vorher braucht. Ich weiß nicht, vielleicht hat doch da noch jemand eine Idee, wie man das noch machen könnte. Wäre einfach irgendwie so nice to have. Genau, dann bin ich drauf gekommen, ja, wieso kann man jetzt nicht einfach wie beim Terminal einfach Text reinpasten und das dann irgendwie in Bytes? Und das macht ja gerade Base64, habe ich mich mal da ein bisschen eingelesen und auch da sieht man, scheinbar ist es irgendwie ursprünglich genau für diesen Zweck gemacht worden. Man, ja genau, da werden ja praktisch Bytes in ASCII-Zeichen dargestellt und auch da hat man so, man kann nach beliebiger Länge, meine ich, Newlines reinmachen, dass eben das Ganze nach und nach auch in die Datei geschrieben wird, also scheinbar irgendwie fühlt es sich da so an, als wäre das genau dafür gemacht. Jetzt gibt es nur leider kein Base64 auf dem Access Point. Ja, ist natürlich jetzt doof. Kam ich dann irgendwann noch drauf, ja, muss man halt irgendwie ein AWK-Skript machen, was Base64 implementiert. Aber da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil da wird es dann doch wieder unschön. Das heißt, ja, jetzt bin ich wieder zu der Lösung vom Anfang zurückgekommen mit einem HTTP-Server und Curl. Aber ja, funktioniert. Und so kriegt man die Dateien dann sinnvoll rüber. Genau, jetzt haben wir die Datei auf dem Access Point und jetzt muss die ja noch irgendwie in den Flash kommen. das Ganze wäre erstmal die Idee, das Ganze mit dem offiziellen Update-Tool zu machen. Das ist ein Programm, was praktisch auch vom Web-Interface verwendet wird. Man kann auch übers Web-Interface vom Hersteller die Firmware updaten, wenn man da die Datei hochlädt, und dann wird sie eben von so einem Tool geflasht. Das heißt, die Idee wäre jetzt dann ein offizielles Image nachzubauen mit allem, was es erfüllen muss. Und dazu ist es sinnvoll, sich mal anzugucken, wie sieht überhaupt so ein offizielles Image aus. Geht da recht gut mit Binwalk, was nach Dateisignaturen sucht. Und da sieht man jetzt, wenn man das auf so eins loslässt, dass hier irgendwo bei Hexadezimal A0 irgendwo eine komprimierte Daten anfangen und dann da hinten irgendwo ein Squash-FS ist. Das ist eigentlich ein recht typisches Muster, was man sieht. Dann ist die komprimierten Daten ist der Kernel, und das Squash-FS ist dann das Root-File-System. Genau, sieht man hier, Kernel fängt erst bei A0 an. Warum? Ja, meistens ist da noch irgendwie ein Header davor, um die Firmware zu identifizieren, irgendwelche Checksummen und so weiter. Das heißt, diesen Header gilt es jetzt dann noch nachzubauen. Genau, bevor man irgendwie loslegt, ist es eigentlich sinnvoll, mal einfach den Header zu kopieren und das OpenWRT-Image hinten dran zu hängen und einfach mal zu gucken, was passiert. Was man dann macht, ist hier dieses Tool auch auszuführen. Dieses FW ist das, was auch von dem Webinterface verwendet wird. Genau, sagt mal, so ist die Dateiname. Das holt es per HTTP standardmäßig über einen Port, den man spezifiziert, von dieser IP. Und wenn man das Force Update ausführt, dann sieht man ja, funktioniert nicht, weil es sagt, irgendeine MD5 Checksumme matcht scheinbar nicht. Jetzt sind sie hier so freundlich, auch hinzuschreiben, was sie erwarten und was sie sehen. Ist natürlich immer ganz schön, weil dann hat man es deutlich einfacher beim Debuggen. Genau, und kann auch gleichzeitig gucken, das, was sie eigentlich sehen wollen, befindet sich das vielleicht irgendwo in dem offiziellen Image, weil dann weiß man, wo man es hinschreiben muss. Und man weiß eben auch, man kann sich eben auch gucken, was findet es denn, also über welchen Datenrange berechnet es diese Checksumme vielleicht. Genau, wenn man sich jetzt den Header dann genauer anguckt, nochmal zur Erinnerung, hier die Checksumme, die ich erwarte, ist irgendwas CBF99, und das findet man dann da tatsächlich auch hier im blau markierten Bereich, und kann man dann also so davon ausgehen, das ist der Bereich, in dem die MD5 Checksumme steht. Genau, jetzt weiß man natürlich nicht, über welchen Bereich geht das Ganze. Das ist aber eigentlich, kann man meistens ausprobieren, und der Initial Guess sozusagen ist erstmal, dass es vielleicht das alles ist, was nach dem Header kommt. Und das war hier tatsächlich auch schon direkt richtig. Das heißt, konnte man auch mit dem Debug-Printout einfacher verifizieren, worum es da geht. Genau, und gleichzeitig noch die Länge von dem ganzen Header steht da auch noch drin. Das auf die Position bin ich durch ein Decompilen von diesem FW-Tool gekommen. Einfach noch ein Nice-to-Know-Fact, aber man kann natürlich einfach nur diesen Header als praktisch einfach Daten kopieren, ohne jetzt genauer zu wissen, was jedes einzelne Byte bedeutet. Genau, dann probiert man also jetzt das Gleiche nochmal und sieht, tada, es bleibt nicht mehr an dem MD5 hängen, was ja sehr gut ist, das heißt, der erste Teil ist schon mal geschafft. Allerdings sagt es jetzt hier noch irgendwas von Bad Header Checksum, und scheinbar irgendwie der gleiche Wert ist ungleich der gleiche Wert. Also ein bisschen unverständlich, ist aber wohl, denke ich mal, ein Bug von denen. Also es ist wohl nicht so gedacht, sondern eher wie bei dem MD5-Checksumme. Genau, das heißt, auch da jetzt die Frage, wie berechnet sich diese Checksumme und über welchen Datenbereich? Also Header deutet ja darauf hin, dass es eben dieser Header ist. Genau, da ist es jetzt nicht mehr so einfach. Man kann mal so CRCs durchprobieren über bestimmte Data Ranges. War es jetzt hier in dem Fall aber nicht. Das heißt, dann bleibt man jetzt so dastehen, wie wird das jetzt berechnet? Und wir haben noch nicht mal die tatsächliche und die erwartete, sondern nur eine von beiden. Genau, was sich dann da immer anbietet, das FW ist ja eine ganz normale Binary. Das heißt, die kann man auch decompilen, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, was dieses Tool eigentlich macht. Und was man immer gut machen kann, ist nach Strings zu suchen. Das heißt, wenn wir uns an den Command-Output erinnern, da stand ja was von Bad Header Checksum. Das heißt, nach dem kann man dann einfach im Dekompilat suchen. In dem Fall ist es jetzt mit Ghidra dekompiliert. Ist so ein von der NSA entwickeltes Tool zum Decompilen von Binaries. Ist also sehr weit verbreitet. Genau, da findet man das jetzt tatsächlich auch. Und zwar gibt es ein If-Statement nach irgendeinem Wert, der von der Funktion zurückgerufen wird. Und wenn das eben nicht so ist, wie erwartet, dann kommt eben genau diese Fehlermeldung. Und man sieht jetzt hier auch, man hat ja zweimal dieses in den Parametern, die an das printf weitergegeben werden, zweimal das Header-Data plus 0x2a, zweimal das gleiche, deshalb auch zweimal der gleiche Printout. Genau, und was das heißt, man sieht hier schon, die Checksumme steht an dem Offset 0x2a im Header. Und was man auch noch sieht, ist, die ist 2 Bytes lang, weil der ganze Wert, der hier ausgelesen wird, ja zu einem unsigned Short, also 2 Bytes gecastet wird. Heißt also, da hat man schon mal sehr hilfreiche Debugging-Informationen. Und man kann jetzt natürlich auch in die Funktion, die ich dann oben schon mal umbenannt habe, in Checkheader, Checksum, genau, und die kann man auch reingucken, um dann einen Eindruck zu gewinnen, wie dieser Hash eigentlich berechnet wird. Genau, wenn man da ein bisschen reingeht, muss man ein, zwei Call-Ebenen reingehen, dann hat man hier so eine kryptische Funktion vor sich, die einfach einen Pointer auf die Daten reinnimmt und dann, ja, Magie macht und irgendwie irgendwelche hier, ja, Bit-Verundungen und was dazu addieren oder weg abziehen und dann nochmal was verunden und dann irgendwie zurückgibt. Das kann man jetzt natürlich so 1:1 dann auch ja nachimplementieren, um das dann auf den eigenen Header loszulassen. Ich fand aber noch interessant, ob das irgendeine Funktion ist, die man kennt. Ist natürlich die Frage, ja, kann man jetzt so schwer sagen. Aber es gibt ja heutzutage Tools, die ja zwar von vielen verteufelt werden, aber für sowas durchaus hilfreich sind. Genau, ich spreche von LLMs, ChatGPT, wie auch immer oder ein anderes. Das heißt, da bietet es sich, habe ich schon öfters gemacht, an, einfach die ganze Funktion mal reinzupasten und zu fragen, hier, analyze this decompiled C-Code. What does it do? Help. Und dann kommt tatsächlich was, in dem Fall was sehr, sehr Hilfreiches raus. Und zwar, function appears to computer checksum, likely internet checksum, used in network protocols. Also ja, es scheint tatsächlich eine Funktion zu sein, die ja bekannt ist, und zwar als internet checksum. Warum auch immer sie die da jetzt genau verwendet haben, aber... Ja, genau, war wahrscheinlich irgendwie verfügbar. Heißt also, ja, gerade für so Dekompilate kann man LLMs auch sehr, sehr gut verwenden, weil eben diese, wenn es ein Muster ist, was bekannt ist, auch tatsächlich recht schön erkannt werden kann. Hatte ich jetzt auch schon war schon in mehreren Fällen bei sowas sehr hilfreich. Genau, das heißt, wir haben jetzt auch hier diesen Offset 0x2a, der aus dem Dekompilat auch ersichtlich war, der ist jetzt hier in grün markiert. Und zwar... Genau, der berechnet jetzt diese Internet-Checksum von dem ganzen gelben Bereich, also von dem kompletten Header. Das heißt aber auch, er schließt auch diese MD5-Summe und auch sich selbst irgendwie mit ein, war dann die Frage, da haben dann Falke und ich ein bisschen gerätselt, wie macht es das jetzt wohl, das kann ja gar nicht sein. Also die MD5-Summe kann man natürlich vorher berechnen, weil sich die Bereiche ja nicht überschneiden von den Checksummen. Und genau, Falk hatte dann so die Idee, ja, was ist, wenn einfach diese Internet-Checksum einfach auf 0 gesetzt wird und dann der Hash diese Checksumme berechnet wird. Und genau, das war tatsächlich wahr und hat man dann auch, habe ich dann auch im Nachhinein auch im Dekompilat gesehen, dass es tatsächlich, bevor es diese Checksumme berechnet hat, diesen Offset in dem Header auf 0 gesetzt hat. Genau, wenn man das Ganze dann probiert, dann funktioniert's. Das heißt, ja, man hat es dann praktisch geschafft, aber gibt es ein kleines Problem, und zwar, wenn man diesen Header vorne dran hat und dann das OpenWrt-Image flasht, dann startet das Ganze nicht komplett durch, weil das RootFS nicht gefunden wird. Genau, und da ja, wurde ich dann auf der letzten Easter Egg von Blocktron darauf hingewiesen, ja, das Tool, um das RootFS zu finden, das braucht da... Den Header, den es erwartet und nicht so einen komischen ganz am Anfang von der Partition. Und ja, deshalb hat es leider so nicht funktioniert. Wir hatten dann zwischendrin noch die Idee, irgendwie das Tool dann noch zu modifizieren und dann ein einmaliges Image zu flashen und dann nachher nochmal ein anderes drüber. Haben wir dann aber irgendwann fallen gelassen. Genau. Die Alternative, auf die ich jetzt gekommen bin, ist eine komplett andere Flash-Methode zu verwenden, also das Ganze, was wir jetzt hier erreicht haben, eigentlich über Bord werfen. Ich wollte es aber euch trotzdem nicht vorenthalten, weil es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, man lernt auch einiges dabei beim, ja, wie analysiert man sowas, wie geht man mit sowas um. Ist auch für andere Access Points sehr hilfreich. Genau, und zwar gibt es da noch so ein Tool namens MTD Debug, was man einfach findet, wenn man die ganzen Binaries, die es auf dem Access Point gibt, in der Stock-Firmware mal so durchsucht. Das heißt, es sieht eigentlich auch schon recht vielversprechend aus, dass man einfach was in den Flash schreiben kann. Genau, dabei muss man jetzt natürlich aufpassen, wir benutzen jetzt nicht mehr das Tool, was eigentlich vorgesehen ist, um Firmware-Images zu schreiben, sondern wir benutzen jetzt ein eigenes, wir gehen an dem allen vorbei. Und was man da natürlich beachten muss, ist, das System läuft ja noch und speichert ja auch Daten, zum Beispiel Logs vielleicht auf den Flash. Das heißt also, das sollte jetzt nicht diesen Bereich im Flash überschreiben, auf den wir jetzt unser Image schreiben, weil dann kriegen wir nachher falsche Daten raus. Wenn man sich aber diese Partitionsstruktur da anguckt, dann sieht man hier mal schematisch dargestellt, einmal die Partition Rucus WLAN, Main und Backup. Und die sind relativ groß und erst ganz hinten kommt deren sogenanntes DataFS, wo scheinbar die Daten im laufenden Betrieb ständig erneuert und gespeichert werden. Genau, unser OpenWRT-Image ist aber gar nicht so groß. Das heißt, man kann relativ gefahrlos einfach den Flash überschreiben, obwohl da das System liegt, was gerade läuft. Genau, und zwar mit den unteren beiden Commands. Zuerst mal muss man den Flash erasen, was mir dann auch... jemand mit mehr so Kenntnis von diesen Hardware-Bauteilen mal mitgeteilt hat. Genau, und muss dann eben ab dieser Position, wo diese Partition beginnt, ist hier dieses 0x4 und so weiter. Genau, und zwar die Bytes, so viele Bytes, wie die Firmware nachher braucht. Und nachher dann auch die Firmware dann draufschreiben auf das gleiche Device mit dem gleichen Offset. Genau, und zwar hier dann unser OpenWRT.bin. Genau, vielleicht noch dazu, davor hatte ich noch mal ein bisschen eine andere Idee, als ich das MTD-Debug, da habe ich noch nicht so genau gesucht, habe dann gedacht, wie kann man denn jetzt auf den Flash was schreiben, obwohl der eigentlich read-only ist. Da gibt es dann ein Kernel-Modul, was diesen Flash praktisch writable macht zu Laufzeit, was normalerweise nicht geht. Jetzt läuft da drauf aber ein uralter Kernel und das heißt, da habe ich dann noch mal so ein Nachmittag einen Abstecher gemacht, wie kann man jetzt für so einen uralten Kernel, der irgendwie 15 Jahre alt ist, noch ein Kernel-Modul compilen, was dann auch irgendwann geklappt hat in einem Docker-Container mit uralten Tools, einem alten Debian, old stable. genau, und dann muss man auch diesen String, der den Kernel beschreibt, auch noch anpassen, dass der genau matcht und dann hat es tatsächlich funktioniert, dieses Kernel-Modul zu laden, was für den 15 Jahre alten Kernel kompiliert wurde. Genau, habe ich dann aber letzten Endes dann auch nicht mehr. Ich glaube, es hat auch irgendwie dann doch nicht funktioniert, warum auch immer. Aber dann irgendwann habe ich dann dieses Tool gefunden und das ist natürlich dann der schön einfache Weg. Genau, damit funktioniert das Ganze dann auch. Und wenn das Ganze fertig ist, dann haben wir schon mal das OpenWRT-Image geschrieben. Jetzt muss dann noch im U-Boot-Environment, der hat so Umgebungsvariablen, in der spezifische Commands oder Settings gespeichert werden, muss man jetzt dann auch festlegen, dass auch das OpenWRT-Image gestartet wird und dass nicht irgendwelcher Custom-Rucus-Code läuft, der irgendwelche A und B und Main- und Backup-Images sucht und guckt, ob die korrupt sind. Das wollen wir alles nicht, wir wollen einfach unser Image booten. Genau, dafür gibt es auch ein Tool, was man verwenden kann, um in einem laufenden System die Umgebungsvariablen von Bootloader zu verändern. Der liegt nämlich auch auf dem Flash, auch in der Partition. Und zwar das Command fwzenv liegt im U-Boot-Repo der Code dafür. Genau, da habe ich dann einfach das ein bisschen angepasst, dass das Ganze statisch kompiliert wird, sodass man auch mit diesen alten Libraries und altem Kernel und so weiter das Tool dann ausführen kann. Genau, das wird dann auch rüber kopiert, auch mit dem HTTP-Server und dem Curl, wie vorher schon erwähnt. Und genau, wenn man den dann ausführt, setzt man diese Variable bootcmd auf bootm und dann die Bootadresse. Genau, das bootm ist einfach ein Command, der im U-Boot was aus dem Flash lädt an diese Adresse und schaut, was das für eine Art von Image ist. Und da steht eben dann in den Metadaten drin, dass das ein Linux-Kernel ist und der wird dann gestartet. Und so hat man dann einfach das OpenWRT-Image gestartet. Genau, und so hat es dann tatsächlich auch funktioniert insgesamt. Und genau, das Ergebnis ist dann noch ein Python-Skript, was alles jetzt in einer Minute macht. Und genau, man muss praktisch nur noch die IP, die der AP dann an der Decke nachher hat, mitgeben. Und genau, das loggt sich dann ein, lädt die Datei runter, schreibt es in Flash und rebootet dann den AP, so dass man eben ohne Leiter dann den AP auf OpenWRT bringen kann.
Moment, Moment, wir hatten doch noch was. Aber wie geht es jetzt mit dem Management? Aber vielleicht will ich noch mal vorher was, noch mal Rolle rückwärts. Wir hatten ja das Thema, dass Access Points abgekündigt sind. Das hat jetzt 3,5 Jahre gedauert, um da hinzukommen. Zugegeben, nicht immer mit Vollgas, sondern immer, wenn wir Lust drauf hatten und uns mal getroffen haben. Der Nick hat übrigens auch mal fleißig mitgemacht, gerade an dem Management. Aber was ich sagen wollte, in den 3,5 Jahren ist es uns auch passiert, dass die Access Points, die wir uns ausgesucht hatten, natürlich auch abgekündigt waren. Das heißt, wir haben jetzt schon 5 verschiedene, was aber gar kein Problem ist, weil die Firmware ja die gleiche ist, nämlich OpenWRT. Offene Firmware hat Riesenvorteile. Deswegen konnten wir mit OpenWisp, klingt cool, ist auch cool, ein Management finden. Das könnte ich euch jetzt kurz zeigen. Vielleicht ganz kurz, wo der Nick mir geholfen hat, ist beim Durchsteigen. Das hier ist ein Architektursheet, der beschreibt, was OpenWisp ist. Ich kann gerne den Link mal teilen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Es ist komplex. da das keiner oder die Hälfte aller Anfragen auf der Mailinglist sind tatsächlich, wie kann ich das selber installieren? Und die Antwort ist eigentlich immer dasselbe, lass das. es gibt Docker-Files, mit denen man das tun kann, und es gibt Ansible-Skripte, und ehrlich gesagt, nur so kriegt man es hin. Ich glaube, es waren 9 Docker-Container, und das Ansible-Skript läuft bei uns ungefähr so eine Viertelstunde, bis es deployed ist. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, was das bedeutet. Aber ich kann sagen, nachdem wir mühevoll selber noch was reingeflasht hatten, also reingepatcht hatten an Funktionalität, weil die zwar in irgendeinem Testing-Release drin waren, aber nicht in der Stable-Version, es gab keine VLANs, die hatten wir dann so reingebastelt, hatten wir dann das Thema, dass die Version, die jetzt live gehen sollte, irgendwie schon 2,5 Jahre alt war. Als wir die updaten wollten, war es tatsächlich einfach nur Versionsnummer hochzählen, im Ansible-Skript durchlaufen lassen, und was war das größte Problem? Der Ansible-Server war zu alt. Also erst ein Debian-Upgrade. Nochmal durchlaufen lassen. Der Zielserver, mein Debian, war zu alt. Debian-Upgrade. Und dann lief's durch. Also tatsächlich, ganze Arbeit, Ansible in Reinform, und tatsächlich die Komplexität, die da ist, im Leben nicht würde man das anders machen wollen. Genau. Ich könnte nachher auch, wenn die Kamera aus ist, gerne unsere Live-Umgebung zeigen. Jetzt würde ich mich mal auf die Demo-Umgebung beschränken, um euch einen kurzen Überblick darüber zu geben, was macht OpenWisp. Aber im Grunde genommen ist es genau der Ersatz, diese Controller-Software, die entweder on-prem bei irgendjemandem läuft, auf so einer Appliance, im Cluster hoffentlich, damit so verfügbar ist, oder neuerdings kriegt man sowas nur noch in der Cloud, da ist es noch viel einfacher, die Daumenschraube anzuziehen. Oder man installiert sich per Ansible OpenWisp als Controller. Genau. Super. Okay. Warum habe ich kein WLAN? Freifunk gibt's hier nicht, okay.
Gibt gleich Chaos drin.
Okay. Tut nicht, okay. Ganz kurz die SID, bitte. Chaos drauf, ja. Also ich hab's, aber.
Nee, nicht verbunden.
Okay. Da gibt's QR-Codes. Kann mir jemand das Passwort vom FS. Okay. Korrekt. Ihr dürft es ja sehen, oder? Korrekt, Horse. Battery. Stable. Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das WLAN geht. Juhu. Okay. Was sieht man hier? Ist eine Demo-Seite, es sind nur 3 Access Points, ist also nicht so viel zu sehen. Man sieht, die sind virtuell sehr weit verteilt, überall in der Welt. Basierend auf einer OpenStreetMap-Karte kriegt man tatsächlich auch Paraguay Test Office angezeigt. Man sieht so ein paar hübsche Kuchendiagramme über irgendwelche Statis. Device-Versionen, Firmware-Versionen, die Anzahl der Wi-Fi-Sessions, können gegroupt werden. Es gibt so Graphen. Das kommt alles, wenn man Ansible richtig konfiguriert hat, alles schon mit, muss man gar nichts machen. Wie kriegt man jetzt so einen Access Point rein? Also wenn man es besonders einfach haben will, kann man über den Firmware-Selektor von OpenWrt noch Konfigurationsparameter mitgeben, also Pakete nachinstallieren. OpenWisp gibt es tatsächlich als OpenWisp-Config-Paket. Plus, man kann auch ein First-Run-Skript mit ausführen und da kann man noch ein paar Variablen reinschreiben, die dann quasi Kontakt oder den OpenWisp konfigurieren, den Client, und dann connecten zum Server. Das haben wir jetzt für alle unseren Modelltypen gemacht, sodass man quasi einfach nur das richtige Firmware-Paket flasht und dann meldet es sich automatisch beim Controller. Genau. Ich würde jetzt kurz noch ein bisschen durchklicken, bevor ich auf die Fragen komme, falls noch, genau, aber es gibt eine Liste von Devices, die kann man filtern, man kann sich auch ein Device anschauen, dann hat man mehrere Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt auch so wieder hübsche Übersichtsgrafen. Vielleicht lasse ich das mal kurz aus. Man kann auch eine Map beschreiben, also man kann eine Location angeben auf einer OpenWrt-Karte. Man kann auch Floorplanes hinterlegen und da markieren, wo die Antenne ist. Also alles in allem würde ich sagen, durchaus vergleichbar mit Enterprise-Konfigurationen. Es gibt auch Radius-Konfigurationen, wenn man sichere Authentifizierung machen will. Die ganze Konfiguration geschieht über Templates. Das heißt, man legt ein Template an und ordnet das Template dann entweder Gruppen von Access Points oder einzelnen Access Points zu. Man kann also auch Testgruppen haben. Und vielleicht dazu eine Besonderheit dieses Webinterface, hat auch der Nick mitgeholfen, war eine steile Lernkurve, weil wir tatsächlich verstehen mussten, erstens, wie funktioniert OpenWisp, wie kriegen wir es erstmal installiert, zweitens, wie kriegen die das eigentlich hin, aus einer Web-Oberfläche OpenWrt-Konfigurationen zu konfigurieren oder zu generieren. Und da kann man hier Preview Configuration machen und sieht hier tatsächlich, jeder, der OpenWrt-Konfigurationen schon mal gesehen hat, das ist so UC-Code, den man da erwarten würde. Und das Ganze wird generiert, das kann man sich anschauen, wenn man hier Advanced Node Code schaut. Das ist so ein JSON-Format, nennt sich NetJSON-Config, ist ein Standard, den hat OpenWrt auch noch ein bisschen weitergetrieben. Und das ist jetzt der Translationslayer und aus diesem NetJSON-Config und den Modulen, die das transferieren, wird sowohl die Web-Oberfläche für den Input generiert, als auch nachher die Ziel-Config für OpenWrt. Als wir das mal kapiert hatten, wussten wir auch, was wir tun müssen, wenn wir was ändern wollen. Zum Beispiel was reinpatchen. Also auch hier äußerst professionell, äußerst generisch und anpassbar, macht einen sehr guten Eindruck. Allerdings ist die Hürde schon etwas höher, bis man da dahinter steigt. Ja, ich glaube, den Rest würde ich vielleicht lassen. Jetzt würden wir vielleicht zuerst zu den Fragen kommen. Und dann könnte ich nachher, wenn die Kamera aus ist, durchaus auch nochmal ein Live-System mit ein paar mehr Access Points zeigen. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja? Mhm. Etwas lange Frage, ich versuche es abzukürzen. Die Frage ging um die Templates, dass die doch sehr hardware-spezifisch sind und es gibt einige Einstellungen, die bei Hardware sehr unterschiedlich ist und deswegen können es Probleme geben. Tatsächlich, das sehen wir jetzt hier im Demo-Client nicht so viel, da könnte ich nachher off-Kamera gerne ein bisschen mehr zeigen. Man kann Variablen setzen und man kann alle Templates mit Variablen generieren und die Variablen kann man zum Beispiel an Device-Groups hängen oder an einzelne Devices. Und wir haben es jetzt bei uns in der Firma zum Beispiel so umgesetzt, dass wir für jeden Hardware-Typ spezifisch eine Gruppe gemacht haben und an die Device Group andere Variablen rangehängt haben als die Default-Gruppen und die Templates quasi einfach nur die Variablen auswerten. Interessanterweise hatten wir der Generationswechsel, von dem ich geredet habe, also ein neuerer Access Point, den wir benutzen wollten, der hat einmal Radio 0 und Radio 1 vertauscht, 2,4 und 5 Gigahertz, was zu ganz komischen Effekten geführt hat. Mal hat das eine funktioniert, mal das andere, nie beides und wir wussten nicht warum, weil die halt einfach in unserem Image vertauscht waren von der Konfiguration. Als wir dann die Variable eingeführt haben, hat es einmal funktioniert. Genau. Noch Fragen? Ja. Also die Frage war, ob ich Microsoft Edge unter Linux verwende. Kann man auch aufzeichnen? Ja. Ja, da hinten ist noch eine Frage.
Nee, haben wir nicht umgesetzt. Genau, ich weiß nicht, ich meine, manche Devices unterstützen es auch mit OpenBRT, aber die meisten nicht. Und ich habe es auch schon in vielen Fällen gesehen, wo halt Leute dann in die Commit-Message geschrieben haben, ja, der Einfachheit halber Weise oder weil man halt mehr Speicher für Packages haben will, lassen wir das Dual-Boot-Zeug raus. Und genau, so haben wir es dann auch gemacht. Also haben jetzt keinen Need gesehen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, wir vertrauen OpenBRT und wir machen es ja. Also wir vertrauen auch uns, braucht man nicht.
Wenn wir Backups hätten haben wollen, dann würde das ja dafür sprechen, dass wir an uns selbst zweifeln. Also.
Also als Fallback, die serielle Schnittstelle und das U-Boot funktioniert auch, wenn man das Main OS völlig verkorkst hat. Also das hatten wir am Anfang ja öfter.
An die Decke gehen.
Ja? Korrekt. Das Problem ist, in der Standard-Image-Konfiguration war es so, dass dass man 3 Sekunden Zeit hatte, um zu interagieren und dann konnte man U-Boot-Befehle abgeben. Mit dem Access-Point in 12 Metern Höhe und der seriellen Schnittstelle ist es halt etwas schwierig. Also 12 Meter serielles Kabel würde vielleicht gehen, aber das wollte keiner hochklettern, das einzustecken. Wir haben so tatsächlich gearbeitet. Also die ersten Untersuchungen oder die ersten Forschungen, die wir gemacht haben, war unser Image erstmal über Netboot zu starten. Ja. Okay. Ja, ich wiederhole die Frage nochmal. Also es ging um das Netboot-Thema und ob man als Produktiv-Setup vielleicht darauf verzichtet, lokale Images zu haben, sondern immer übers Netzwerk bootet. Tatsächlich ist es so ein Fühl-Ding, da bin ich klassisch unterwegs. Ich hätte es ganz gern stable, auch wenn da gerade mal nichts im Netzwerk da ist. Möchte nicht, dass wenn alles neu startet, die an Access Points weg sind. Ja.
Erste OpenBRT-Firmware, die du portierst. Vergleich mal bitte den Aufwand, den einem diese Hersteller öfter mal so Goldstückchen und Steine in den Weg. Oder ist es jetzt glücklich, dass das Flashing-Tool zum Beispiel den MP5-Patch als Hobby im Output drin hat? Das ist ja nett. Dass man eine Bootshell bekommt, kann es ja auch nett.
Also die Frage war, bei den anderen Access Points, wo ich OpenBRT portiert hatte, was ich ja hier eigentlich gar nicht gemacht habe, aber egal, genau, ob man da ähnliche praktisch ja Hints hat oder ob es ähnlich einfach ist oder ob man andere Steine in den Weg bekommen hat, so zum Beispiel, dass das die Checksumme ausgeprintet wurde. Bei den Huawei Access Points, bei denen ich OpenBRT portiert habe, war es tatsächlich ähnlich. Da wurde auch eine Checksumme, die erwartet war und eine, die es tatsächlich ist, ausgegeben. Das heißt, daher kannte ich dieses Muster so ein bisschen. Und gerade auch in sowas in irgendwelche Images mit Binwalk anzugucken, dann den Header anzugucken, irgendwelche Checksummen, die irgendwelche Bereiche abdecken, ist auch alles relativ ähnlich. Genau, dann irgendwelchen Code zu decompilen war auch recht ähnlich zwischen den beiden. Genau, ja, dieser Access Point ist jetzt ja eine MIPS-Architektur, da ist zum Beispiel den U-Boot zu decompilen immer ein bisschen nervig, weil MIPS halt so primitiv ist, dass das Dekompilat entsprechend auch relativ unverständlich ist. Jetzt genau bei den, das, was da jetzt aber allerdings drauf läuft, diese Software, die ist nochmal ein bisschen dann anders kompiliert, weil die ja nicht auf Bare Metal laufen muss. Da sieht man zum Beispiel im Dekompilat ja auch, wie man gesehen hat, die Strings direkt im Code. Das ist beim U-Boot nicht unbedingt so, da ist es manchmal ganz weird verpointert und man muss dann extra suchen und hinskippen. Genau, bei den Huawei Access Points war eine auch ARM, da ist dann ja das Dekompilat auch nochmal ein bisschen ja besser anzusehen. Genau, also recht vergleichbar eigentlich, aber die Erfahrung hilft auf jeden Fall. Also wenn man das Ganze einmal gemacht hat, dann geht es auf jeden Fall schneller, dann beim nächsten Mal. Ja. Also wir hatten ja gerade noch den Kommentar, dass bei neueren Modellen, hier Cisco Meraki habe ich gehört, dass es da auch eine Hardware-Fuse gibt, die dann wohl irgendwie zerstört wird, wenn man versucht, damit zu interagieren, wie man eigentlich nicht soll. Das heißt, dass das Gerät dann tatsächlich zerstört wird, wenn man versucht, damit was zu machen. Das ist natürlich, und das sollte illegal sein, kommt jetzt hier so der Kommentar. Genau, das sind natürlich ganz andere Wege dann notwendig. Also ich denke mal so als Hacker sind wir natürlich da, das ist das, was wir jeden Tag machen, immer das, was uns da vorgeworfen wird, irgendwie dann doch zu umgehen, um uns eben unsere Freiheit zu sichern. Ja, wird dann alles immer deutlich komplexer, aber ist natürlich dann auch die Challenge. Und ja, ich sag mal so, die meisten Probleme lassen sich eigentlich lösen, aber es ist halt dann, der Aufwand ist einfach dann relativ, ja, wird dann schnell sehr hoch. Alles klar, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.